Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ja, was ist eigentlich die richtige Medizin? Fragt man ÄrztInnen aus der Supramaximalversorgung, ist es natürlich die Intensivstation. Fragt man GebietsärztInnen, ist es natürlich oftmals die interventionelle Medizin, mindestens jedoch die mit viel Labor. Fragt man aber HausärztInnen, sieht die Sache dann schon ganz anders aus. Also nochmal anders wird es, wenn man hausärztlich tätige InternistInnen versus jene aus der Allgemeinmedizin befragt. Dann geht es mich oft ums Seinlassen. Zeit für eine Spurensuche und die machen wir heute zusammen mit Jean-François Chesneau. Moin.
Guten Morgen, Herr Nössler.
Hallo. Jean-François Chesneau, Sie sind, jetzt muss ich das mal alles mal irgendwie zusammenfassen, Sie sind Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Sie sind Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der Unimedizin Greifswald. Sie sind ordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft und jetzt wird es ganz wichtig. Sie sind nicht nur Facharzt für Allgemeinmedizin, sondern auch Facharzt für Innere Medizin.
Achtung, für Innere Medizin habe ich nur den amerikanischen Facharzt.
Also, er ist der Facharzt für Internal Medicine. Wir wollen ja hier schon korrekt bleiben. Warum sind Sie nicht bei der internen geblieben, sondern haben nur noch die General Practice obendrauf gemacht?
Ja, da muss man sagen, ich bin ja kein geborener Hausarzt oder Allgemeinmediziner. Das war ein langer Weg und im Studium hätte ich wahrscheinlich niemandem gesagt, dass ich Allgemeinmedizin machen werde, obwohl im Nachhinein mein Erlebnis im Studium in der Allgemeinmedizin sehr, sehr wichtig war. Ich habe in den USA während meiner Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin, auch Public Health, studiert. Und da habe ich sehr schnell verstanden, wenn man die Gesundheit für die Bevölkerung verbessern will, das funktioniert nur, wenn Primary Care richtig gut funktioniert. Das heißt, so ein Spezialist dazu, das mag für den einen, der zum Beispiel diese spezielle Herzerkrankung haben, da mag dieser Superkardiologe, der das lösen kann, super sein. Aber es hat, die Amerikaner haben immer sehr schöne Begriffe, also man kriegt sehr wenig Bang for the Buck. Und wenn man eben halt die Bevölkerung gut versorgt haben möchte, dann ist eigentlich eine gute Allgemeinmedizin viel wichtiger und sie kriegen halt viel Bang for the Buck.
Okay, gut. Also Bang for the Buck, das ist quasi so das Thema. Warum führen wir heute dieses Gespräch, wo es um die Grenzziehung und auch das Gemeinsame zwischen innerer und allgemeinen Medizin geht? Warum führen wir das? Hintergrund sind eigentlich zwei Anlässe. Das eine ist ein Symposium auf der DGIM-Tagung am 13. April in Wiesbaden, dem haben unter anderem Sie vorgesessen. Da ging es um die Frage Seinlassen in der hausärztlichen Versorgung, Strategien zwischen Chance und belastender Herausforderung. Das war der Titel. Und der zweite Anlass ist, dass just das Jahresgutachten des Sachverständigenrats Gesundheits und Pflege vorgelegt wurde. Da stand sinngemäß das drin, was Sie jetzt auch schon gesagt haben. More bang for the buck. Bevor wir da jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen, lassen Sie uns mal das Thema ein bisschen umreißen. Was unterscheidet eigentlich hausärztlich tätige InternistInnen von jenen, die FachärztInnen für Allgemeinmedizin sind?
Formal erstmal wenig. Es gibt zwei Wege, sozusagen Hausarzt zu werden. Der eine Weg, das ist sozusagen der Weg zu Fuß, hat man früher gesagt. Das ist der, man wird Facharzt für Allgemeinmedizin. Man macht dann eine Facharztausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin und die findet halt eben zum großen Teil ambulant statt. Und man macht Rotationen durch andere Fächer. Also hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist zum Beispiel Kinderheilkunde und Chirurgie fest mit dabei. Und es gibt auch ein sogenanntes freies Jahr, in das viele für Psychiatrie oder andere Dinge nutzen. Das heißt, man kommt sehr breit aufgestellt in die Praxis. Und das Allerwichtigste ist, in der jetzigen Weiterbildungsordnung, die 2 Jahre, ist man in der Hausarztpraxis. Das ist deswegen so wichtig, wenn ich gerade schildere, wie der Weg der hausärztlichen Internisten ist. Und natürlich lerne ich in der Hausarztpraxis diese ganzen kleinen Dinge, Hals, Nasen, Ohren, die im Krankenhaus nicht so vorkommen. Und auch, wie man eine Praxis führt. Also da muss man ja einiges zu können und kennen. Also Medizin findet immer im System statt. Man muss zum Beispiel wissen, welche Medikamente darf ich verordnen, welche darf ich nicht verordnen. Auseinandersetzungen mit so Fun-Themen wie der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie. Und all diese Dinge, die sind sehr, sehr wichtig. Und auch, wie man eine Praxis wirtschaftlich führt, Abrechnung und Ähnliches. Mhm. Die Internisten, die machen im Regelfall eine ausschließlich im Krankenhaus stattfindende Ausbildung. Oder Weiterbildung, Ausbildung ist nicht der richtige Begriff. Und das bereitet sie halt für eine ambulante Tätigkeit oft nicht gut vor. und die lernen dort Dinge, die sie ambulant dann auch nicht anwenden können. Ich sage mal ein Beispiel, das ist, ich habe auch Darmspiegelungen gemacht, aber es ist nicht sinnvoll, dass im ambulanten Bereich Hausärzte Darmspiegelungen machen. Das ist wirtschaftlich gar nicht darstellbar, weil man, also erst das Gerät wird gar nicht ausgelastet, das Gerät muss gereinigt und aufbereitet werden und man braucht auch sozusagen ständige Übung und es nimmt mir sehr viel Zeit weg. Es ist viel, viel besser, wenn das spezialisiert stattfindet. So, und jetzt kommen diese hausärztlichen Internisten oft ohne, dass sie einen Tag ambulant gearbeitet haben. Und das ist ein schwerer Weg. So, ich möchte denen aber nicht die Qualifikation absprechen und möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, es gibt ganz viele tolle hausärztliche Internisten, die super Hausärzte geworden sind und die sich in die Hausarztmedizin gut eingearbeitet haben. Mhm. Aber der Weg ist steinig, weil wenn man niemanden fragen kann oder wenn man erstmal mitarbeiten muss, wie das mit der Abrechnung funktioniert, was man überhaupt verordnen darf, also diese ganzen handwerklichen Dinge, die jemand, der seine Weiterbildung in der Allgemeinmedizin macht, eben halt schon beigebracht bekommt.
Das heißt, wir reden da, wenn wir uns im Bereich der Weiterbildung bewegen, reden wir ja über Kompetenzerwerb und das, was Sie schon sagten, eben auch Methodenkompetenz, die auch etwas breiter gefasst sein muss, wenn ich quasi praxisinhabende Person bin oder zumindest Teil eines Praxisteams bin. Lassen Sie uns nochmal so ein bisschen an diesen Methoden und Kompetenzen vielleicht entlanghangeln, wo es tatsächlich so diese Unterschiede gibt. Also das eine, was Sie beschrieben haben, ich kann meinen Facharzt für Innere natürlich komplett stationär machen und hätte dann trotzdem die Möglichkeit, mich im hausärztlichen Bereich niederzulassen. Dann fehlen mir etliche Methoden. Aber es gibt ja auch noch so, ich sag mal, vielleicht ein bisschen weichere Dinge, die General Practice ganz besonders ausmachen, das Thema sein lassen.
Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich würde gerne erstmal zu dem ersten Punkt gehen. Tatsächlich gibt es dazu auch Untersuchungen. Der Professor Jost Steinhäuser, ein sehr geschätzter Kollege aus Lübeck, der hat geguckt, was rechnen denn hausärztliche Internisten und was rechnen also Allgemeinmediziner ab. Und da ist ein ganz wichtiger Unterschied. Zum Beispiel die meisten Allgemeinmediziner haben eigentlich kein Problem, wenn sie jetzt nicht nur in der Stadt arbeiten, Kinder mit zu versorgen, aber auch kleine chirurgische Eingriffe, Wundversorgung. Das sind alles Dinge, die Allgemeinmediziner eben halt erlernt haben und darum gerne auch machen. Und das fällt den Internisten, die aus dem Krankenhaus kommen, schwer. Die arbeiten sich dann natürlich ein. Also am deutlichsten finde ich das zum Beispiel Diabetes. Das ist ein wunderbares Beispiel. Das ist eigentlich was heutzutage, was nicht im Krankenhaus behandelt wird. Und das ist ein Langzeitrennen. Chronische Krankheit geht im Regelfall nicht weg, wenn die Leute nicht gut abnehmen, was ja auch mal vorkommt. Und das kann ein Internist im Krankenhaus gar nicht lernen. Natürlich hat er was mit Diabetes dort zu tun, aber diese Langzeitbetreuung, auch Einstellung von Blutdruck und Ähnlichem, das sind alles Dinge, die man, also dieses Versorgen von Menschen über einen langen Zeitraum, die man dort nicht lernt. Und das Allerwichtigste, und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist dieser Spirit, nämlich die. Und das ist auch, was ich erlebt habe auf dem DGIM-Kongress, in dem Saal, in dem wir dort waren, bei der gemeinsamen Veranstaltung von der DGAM und der DGIM. Da waren natürlich hauptsächlich hausärztliche Internisten und nicht die Spezialisten. Die sind da nicht hingegangen. Aber dieser Kongress wird natürlich dominiert von Menschen, die sich mit einem ganz kleinen Ausschnitt beschäftigen. Und damit meine ich oft nicht nur ein Organ, sondern dann von dieser Organgruppe, ich sage jetzt mal aus der Endokrinologie, dann geht es nur um Hyperparathyroidismus. Ganz speziell. Und das führt oft natürlich zu Exzellenz. Und wenn Sie ein Nebenschilddrüsenproblem haben, super, dass es auch so jemanden gibt, wenn das sehr exotisch ist. Aber diese Fixierung auf ein Problem, die lässt oft das Gesamte aus den Augen verlieren. Also deswegen ist es auch für viele Spezialisten ein Skandal, wenn die Krankheit, wenn ihre Krankheit nicht optimal therapiert wird. So, und das Hausärztliche, also der umfassende, der ganze Mensch, der halt nicht nur aus einer Schilddrüse oder einer Bauchspeicheldrüse besteht. Und da kann es halt eben sein, dass bestimmte Probleme gar nicht so wichtig sind. Das wird mit dem Patienten ausgehandelt. Und es fällt Allgemeinärzten gar nicht so schwer, eine Krankheit oder ein Gesundheitsproblem, wenn es halt eben nicht das Problem Nummer 1, sondern das Problem Nummer 7 ist, nicht zu behandeln. Und das war ein bisschen Thema, also dieses Seinlassen, weil man kann ganz viel diagnostizieren Und es gibt auch, es ist überhaupt kein Problem. Man macht dann Untersuchungen bei der Normalbevölkerung und dann kommt zum Beispiel raus, die ganzen Schilddrüsenknoten, die hat kein Mensch gefunden. So, und wenn man jetzt aber guckt, profitieren diese Menschen davon, dass sie jetzt noch eine Diagnose mehr haben und gibt es dann eine Therapie, die für die meisten sinnvoll ist und wie gefährlich ist das? Und das fällt einfach sehr viel einfacher, wenn man sich als Hausarzt, als Allgemeinarzt versteht, zu sagen, der Schilddrüsenknoten, ganz ehrlich, die Chance, dass er dir ein Problem macht, ist natürlich nicht null, aber die ist so gering, ich entscheide mich, das machen wir nicht. Und dieser Mut, und auch nicht nur Mut, sondern dass man auch eine bewusste oder eventuell, das ist der optimale Fall, wenn sowas dann doch mal aufgetaucht ist, dass man auf eine Untersuchung verzichtet, weil man sagt, du, das Ergebnis würde wahrscheinlich deine Behandlung, es würde dir nur ein Problem mehr machen, aber im Gesamtzusammenhang aufgrund deines Alters oder der anderen Erkrankungen würde das wahrscheinlich keine Rolle spielen. Ich würde auf diese Untersuchung gerne verzichten. Optimalerweise macht man das nicht alleine, sondern spricht das mit dem Patienten. Und das würde ich sagen, das ist der andere Spirit. Mhm. Also diese Balance und natürlich auch, ich muss nicht jede Krankheit optimal behandeln, sondern wir stimmen ab, was wir überhaupt behandeln und wir stimmen ab den Aufwand, den du machen möchtest, damit ein bestimmtes Gesundheitsziel für dich erreicht wird.
Herr Genot, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, eine Schilddrüse auf zwei Beinen. Das so, muss ich jetzt irgendwie wieder loswerden. Vielleicht nochmal zu genau diesem Spirit. Da muss man ja jetzt nicht gleich einen Konflikt draus machen. Das ist ja einfach eine geübte Weltsicht, die man erlernen kann, wie Sie sagen, die man trainieren kann. Was fokussiere ich? Und Sie haben auch diesen Begriff von Exzellenz benutzt. Das finde ich eigentlich ganz charmant, dass man eben den Leuten natürlich nicht abstreitet, dass sie in dem Moment für die Schilddrüse eigentlich nur das Beste wollen, aber dass man natürlich noch einen Schritt weitergehen kann, sagen, ich kann auch für den gesamten Menschen was Richtiges wollen. Ich erinnere mich an eine Aussage, die ich mal von einer hausärztlich tätigen Internistin gehört habe, auf den Hinweis, naja, warum machst du jetzt dieses Labor, wenn du mit dem Ergebnis am Ende therapeutisch nichts anfangen kannst? Da war sie völlig entsetzt, dass ich allein diese Frage gestellt habe. Und ihre Antwort war, na, ich muss doch wissen, wie die Werte sind. Es war für sie unvorstellbar, nicht das genaue Labor zu kennen. Ist da schon so ein methodischer Konflikt drin?
Nee, das ist kein methodischer Konflikt, sondern man sieht, die ist halt sozusagen nur den halben Weg gegangen auf dem Weg zur Hausarztwerdung. Nämlich dieses Nachdenken über den sogenannten Diagnostic or Therapeutic Impact. Was fange ich mit dem Wissen an? Kann ich für den Patienten was schöner machen? Und da haben wir ja an vielen Beispielen, also ich gehe jetzt mal von den Internisten weg. Die Neurologen, die wünschen sich ja von uns heiß und innig, dass wir nach Demenz screenen und Demenz in den Frühformen erkennen. Und das würden wir sicherlich auch machen, wenn uns die Neurologen sagen würden, wie wir unterscheiden, wer eine Progression von leichten kognitiven Einschränkungen zu schweren haben wird. Und wenn sie uns dann auch noch sagen würden, das ist die Therapie, die wir nur aufgrund dieser Erkenntnis machen. Und solange das nicht da ist, sind wir Hausärzte aus deren Sicht bockig, weil wir uns weigern, leichte kognitive Defizite zu quantifizieren, zu messen und mit dem Patienten dann auch noch drüber zu diskutieren. Und wenn dann solche Aussagen kommen, ja, da soll der Blutdruck optimal eingestellt werden oder dann oder andere Dinge, da würde ich sagen, naja, grundsätzlich möchte ich erstmal bei allen Menschen, egal wie die kognitiven Defizite sind, den Blutdruck gut einstellen. Und wenn die halt zu der Entscheidung kommen, es ist für sie nicht so wichtig, dann ist es für sie nicht so wichtig. Hm. Und das können Hausärzte, glaube ich, auch leichter respektieren, die so nicht, also wenn diese Organzentrierung fehlt, also wenn sozusagen, ich sage immer, Medizin für den ganzen Menschen, mit Respekt vor solchen Entscheidungen.
Medizin für den ganzen Menschen. Sie haben jetzt auch wieder ein schönes Beispiel eigentlich gebracht. Also Sie sagen, naja, aus Neurologensicht wäre es schon gut, wenn wir ein komplettes Demenz-Screening machen. Kardiologen würden natürlich sagen, es wäre schon super, wenn wir die Intima Media komplett kennen von jedem und so weiter und so fort. Und daraus kann natürlich zwischen den Fachgebieten am Ende schon sowas wie ein Konflikt entstehen. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie kann man aus dem Konflikt ein gegenseitiges Lernen machen? Also es wurde, glaube ich, auf dem Symposium, dem Sie unter anderem vorgesessen haben, auch da ist wohl der Begriff Bachelor der Medizin gefallen. Etwas süffisant dort, ne? Also mit Blick auf die Hausärzte. Mhm. Und das kann ja durchaus eine, ich sag mal, auch geschürte, konstruierte Sichtweise aus den spezialistischen Fächern sein. Ja, das sind dann halt so die Feldwald-Wiesenärzte. Wie kann man aus diesem Konflikt ein gegenseitiges Lernen machen?
Also das gelingt eigentlich nur selten. Und ich würde jetzt gerne mal mit einem positiven Beispiel anfangen. Wir sind gerade dabei, die zweite Auflage der Leitlinie für chronische Nierenkrankheit zu finalisieren.
Mit der DGFN zusammen.
Ja, und der jetzige DGFN-Präsident, also der dort ernannt worden ist, Professor Jan Galle, der war da mit dabei. Und das ganz, ganz fantastisch. Da ist es gelungen, irgendwie, also dieses Behandlungsbedürftigkeit, uns ist klar, viele Menschen im Alter werden eine abnehmende Nierenfunktion haben. Die Unterscheidung zwischen Krankheit und der ist einfach alt geworden, die ist nicht so klar. Und da haben wir wunderbar miteinander verhandelt. Und die Nephrologen haben tatsächlich verstanden, wenn wir Hausärzte sagen, nee, da wollen wir zum Beispiel bei Menschen, die im Pflegeheim leben, gar nicht mehr so genau gucken. Das spielt für die nicht mehr so eine große Rolle, wie viel Protein da rauskommt. Und auch so eine Intensivierung der Therapie. Und das ist wunderbar gelungen. Und da haben wir sehr, sehr schön zusammengearbeitet. Im Allgemeinen erlebe ich aber ein großes Unverständnis. Und ich erlebe oft die Situation, also entweder ich bin mit meinen hausärztlichen Peers und die sind alle mit mir einverstanden. Die verstehen sofort, warum wir nicht jedem diese Untersuchung machen, sondern ein bisschen aussuchen. Wir wollen immer die aussuchen, die am ehesten davon profitieren. Warum wir nicht jedem sein Fett senken, sein Cholesterin oder seinen Blutdruck, sondern denen, die davon am ehesten profitieren können. Und dann bin ich in einem Kontext eingeladen, um die allgemeinmedizinische Sicht darzustellen. Und dann sind halt lauter Organspezialisten da. Und die sind empört über das, was ich zu sagen habe. Also das ist eigentlich selten der Fall, dass es dazu kommt, dass man das versteht. Und ich bin da oft sehr, sehr überrascht, weil wir reden manchmal über einfache Mathematik. Also ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn Sie sich entscheiden, bei der Hypercholesterinämie eine Kontrolle des Cholesterins mehr einzuführen. Sie haben dann Laborkosten, die ungefähr 1,50 Euro sind. Sie können dann ausrechnen, dass das ungefähr 30, 40 Millionen trifft. Also 40 Millionen mal 1,50 Euro. Und jetzt sind es ja nicht nur die Laborkosten, die jetzt dazukommen, sondern jetzt kommt auch noch das, es gibt Kosten für Blutabnehmen. Und natürlich muss jeder, der Blut abgenommen bekommen hat, ich kann nicht einfach einen Wert bestimmen und den nachher mit dem nicht besprechen. Das heißt, da geht auch sehr viel ärztliche Arbeitszeit drauf. Und sehr, sehr häufig liegt an dem extremen Ende, an dem die sich befinden, extrapolieren diese Spezialisten von den Schwerkranken, die sie da behandeln, auf die Situation der Menschen in der Hausarztpraxis. Und die machen sich gar keine Gedanken über die Arbeitskraft und über die Kosten, die sie induzieren, damit ihr eines kleines Problem eben halt optimaler behandelt wird. Und das ist natürlich fast alles disruptiv. Also wenn wir eine optimale Behandlung der Nieren, also nach allem durchführen würden, würde es wahrscheinlich alle vorhandenen Ressourcen auffressen. Also bei der Kardiologie ist es noch absurder, wenn wir wirklich die optimalen Empfehlungen, die man sich da vorstellt, umsetzen würden, dann würde eben halt kein Geld mehr für psychische Probleme oder andere Dinge, die wir lösen müssen, bleiben. Und da haben wir als Hausärzte oft ein bisschen die Rolle als Spaßverderber. Also wir sind die diese Party bei allen noch bitte nach kognitiven Defiziten gucken, nach Schilddrüsenknoten gucken, nach eingeschränkter Nierenfunktion oder erhöhten Cholesterin und das dann ganz, ganz viel kontrollieren. Und das ist oft nicht möglich. Und also da profitiere ich sehr stark, dass ich nicht nur Medizin, sondern halt eben auch Public Health, also Medizin ist ja Individual Health, gemacht habe. Und das verlieren halt Spezialisten und gerade wenn sie im Krankenhaus arbeiten, oft aus dem Blick. Das ist zum Beispiel unsere Rettung mit den Nephrologen. Das sind niedergelassene Nephrologen und die können dann mit dem Krankenhausnephrologen reden und sagen, ihr habt eventuell da was nicht so gut im Blick. Die sind so auf halber Strecke zwischen Hausarzt und Krankenhaus.
Das ist ja witzig. Also ich glaube, ich habe auch mal auf einer DGFN-Jahrestagung den Satz gehört, dass die NephrologInnen die Hausärzte für die Niere sind. Ich glaube, so ähnlich war der Satz. Sie haben jetzt aber, weiß nicht, ob Sie es wollten oder ob es jetzt unbewusst war, Sie haben jetzt schon die Titelzeile für dieses Podcast-Gespräch formuliert. HausärztInnen sind die Spaßverderber der Organ- und Laborparty. Da muss man jetzt einfach mal durch. Sie haben es gesagt, außer Sie revidieren und ziehen zurück. Vielleicht kann man noch so ein bisschen, ohne jetzt zu tief in die Gespräche, die Sie mit den Nephrologen da geführt haben, kann man da irgendeine Art Lesson learned aus der Art, wie Sie da miteinander im Gespräch sind? Diese Leitlinie gibt es ja schon länger. Die Gespräche, die Sie führen, auch besonders in Greifswald, gibt es schon sehr viel länger. Kann man da so eine Lektion mitnehmen, wo man sagt, das hat uns erst so zusammengebracht und ein gegenseitiges Verständnis eröffnet?
Ja, also tatsächlich, und das ist ein trauriges Kapitel in Deutschland, wir brauchen immer gute Daten, wie häufig was ist. Wir müssen uns gegenseitig zuhören und wir müssen verstehen, dass die Epidemiologie und die Krankheitsschwere sich im ambulanten Bereich und im spezialistischen Bereich und dann auch im Krankenhausbereich, dass sie sich ganz deutlich unterscheidet. Und wenn man sich da zuhört, noch viel besser, das ist ja ein lang gehegter Traum der Allgemeinmedizin, wir waren ja alle im Krankenhaus, wir hätten ja gerne, dass alle Ärzte mehr, also die ambulante Medizin und die Allgemeinmedizin aus eigener Anschauung kennenlernen und verstehen, dass dort Menschen mit vielen Problemen auftreten. Das heißt also, dass das Problem, was später dein Hobby wird oder dein Berufsinhalt, das kann jetzt nicht immer das Nummer eins Problem sein. Und auch zu verstehen, dass die Krankheitsschwere, die erlebt wird in einem spezialisierten Setting, eben halt eine ganz andere ist. Und dann kann man auch sehr gut miteinander reden und dann kann man auch sehr schnell festlegen, wie man die Aufgabenteilung macht. Weil wir sind ja als Allgemeinärzte unglaublich froh, oder als Hausärzte, ich nehme die allgemeinärztlichen, also die hausärztlichen Internisten gerne mit, wir sind ja total froh, dass es da Spezialisten gibt, die wir um Rat fragen können für die schweren Fälle.
Und die SpezialistInnen sind sicherlich auch ganz froh, dass es HausärztInnen gibt, damit denen nicht die Praxen volllaufen. Also wir nehmen an dieser Stelle mal mit, Jean-François Genot, also für eine gute hörende Medizin braucht es zunächst einmal miteinander sprechende Mediziner. Ich will noch kurz auf einen anderen Aspekt kommen, der da irgendwie mit reinfließt. Wir hatten es initial angesprochen, es geht um das Jahresgutachten des neuen Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege. Das ist jetzt nicht mehr ganz so lang, wie das zuletzt unter Ferdinand Gerlach der Fall war. Es sind keine 700 Seiten, sondern 330 im Moment. Lektüre wärmstens empfohlen. Es geht unter anderem um Strukturfragen natürlich. Es geht um den richtigen Einsatz der knappen Ressource Fachkräfte im Gesundheitswesen. Und da stecken ganz spannende Aspekte drin. Es wird dort unter anderem auch das Thema Fehlversorgung im Allgemeinen thematisiert. Und zwar, das fand ich ganz spannend, an einer Stelle formuliert der Rat sinngemäß, dass wir von der sogenannten Wandsmedizin, so nenne ich sie mal, also das wirtschaftlich angemessen notwendige und zweckmäßige, eine radikale Unterversorgung erleben in manchen Bereichen und Regionen. Auf der anderen Seite kritisiert der Rat, was auch nicht neu ist, dass wir ein Überangebot von fragwürdiger Medizin haben und ganz besonders eben auch von angebotsinduzierter Medizin. Das ist dann oftmals sicherlich gebietsärztliche Medizin. Wir haben die Debatte im Bereich IGEL. Da empfiehlt der Rat, genauso wie zuletzt der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, IGEL, die nachweislich mehr schaden, wirklich auch zu verbieten. Kommen wir auf das Thema zurück. Ist das Thema Fehlversorgung tatsächlich vor allem eine Fachgebietsfrage, Herr Genot?
Da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, wir haben alle unsere Sünden. Und ich würde auch IGEL nicht pauschal verbieten. Also da würden Sie von mir auch kein positives Votum bekommen. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen solidarisch finanzierter Medizin und man muss unterscheiden zwischen Medizin, die Wunschmedizin ist zum Besserfühlen oder für andere Dinge. Und natürlich finde ich, dass IGEL, von denen wir wissen, dass sie sehr zweifelhaft und nachteilig sind, das ist ein Problem. Aber es ist eher ein Problem, wo die Ärztekammer sagen muss, wie kann das sein? Also Ovarialkarzinom-Screening, das war jetzt gerade in den in der letzten Zeit ein besonders prominenter Fall dafür. Ich glaube, es gibt auch Probleme und ich greife jetzt mal eine Gruppe raus, aber wir haben alle unsere Sünden, wenn das für Hautärzte, also wir haben eine unglaubliche Knappheit an Zugang zu dermatologischer Expertise, die wir brauchen. Und wenn Hautärzte besser verdienen mit kosmetischen Eingriffen, also ich sage Botox-Injektionen, Unterspritzen und Ähnlichem, und dann ihre Arbeitskraft nicht mehr den Menschen, die Hautkrankheiten haben, zur Verfügung stellen oder nur noch das Minimum, was sie gerade so müssen, das finde ich schon problematisch. Mhm. Auch wenn ich verstehen kann, dass man sich erstmal für sich ökonomisch vernünftig verhält. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die meisten von uns in der Medizin angetreten sind, um erstmal kranken Menschen zu helfen. Mhm. Also das sehe ich schon teilweise problematisch, aber ich möchte aber auch keinen Staat und keine Institution, die mich so durchreguliert. Das muss ich auch als freiheitsliebender Mensch sagen.
Da spricht ja fast schon eine Art Kammervorstand, Geno. Jetzt will ich es mal anders machen, weil Sie gerade die HautärztInnen angesprochen haben. Es gibt ja selbst aus den Funktionärskreisen der Dermatologen, also das ist dann der BVDD in dem Fall, gibt es ja durchaus immer wieder auch öffentlich die Aussage, wir müssen ja Wahlleistungen anbieten, weil wir so viele sind und quasi mit den Kassenhonoraren nicht unsere Praxis finanzieren können. Dann stelle ich mir ja im Umkehrschluss die Frage, haben wir in manchen Gebieten nicht einfach personell eine Überversorgung?
Also das gibt es ganz bestimmt. Also ein sehr schönes Beispiel ist auch die Gynäkologie, die ambulante Gynäkologie. Wir haben eine der höchsten niedergelassenen Gynäkologendichten der Welt. Und wir wissen, dass ein Großteil der niedergelassenen gynäkologischen Praxen 50% der Einnahmen außerhalb der GKV erwirtschaftet. Und unter der Annahme, dass das, was die gesetzliche Krankenkasse bietet, dass das voll ausreichend ist, muss man sagen, da werden wahrscheinlich zu viele Gynäkologen ausgebildet. Und das hat natürlich ein Problem, weil die fehlen uns zum Beispiel, wenn die Hausärztinnen und Hausärzte geworden werden, oder sie fehlen uns in anderen Bereichen. Und das wird ja im Sachverständigenrat auch sehr gut angesprochen. Also wir sind eins der wenigen Länder, was, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein englisches Begriff, mir fällt jetzt gerade auf Deutsch nicht ein, Workforce Planning. Also dass man irgendwie versucht, eine Projektion zu machen, wie viele Leute brauche ich denn, damit das gemacht wird. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass im niedergelassenen Bereich bestimmte Mengen an eben halt Igelleistungen sind, die eventuell nicht so notwendig sind, dann muss man da natürlich den Nachwuchs auch regulieren. Das ist nicht so leicht, so ein Umstieg, weil wir ein System haben, insbesondere in den Krankenhäusern, was ja nicht, also die Zahl der Assistenz, also beziehungsweise der Ärzte in Weiterbildung in Krankenhäusern, die ist ja nicht ein Plan, wie viele Menschen brauche ich, die mal später diese und diese Arbeit machen, sondern das ist ein Plan, wie viele Menschen brauche ich, die meine Arbeit hier im Krankenhaus machen. Mhm. Ja. Und das führt dazu, dass es da halt sehr viel Reproduktion gibt. Überhaupt ist das Krankenhaus ist im Moment einer der wichtigsten Orte der Weiterbildung. Der größte Teil der Weiterbildung findet im Krankenhaus statt. Wir wissen aber, dass der größte Teil der Ärzte inzwischen ambulant arbeitet und noch mehr Ärzte ambulant arbeiten wird. Und wenn man dieses Missverhältnis nicht auflöst, dann wird das Krankenhaus halt, im Krankenhaus arbeiten halt eben Spezialisten. Und die Spezialisten, die werden dort Spezialisten ausbilden. Und das wird im ambulanten Bereich eben halt die Verknappung der Vorsorge vor Ort durch Allgemeinmediziner schlechter machen. Und sie wird eine Bedrohung sein, weil sie eben halt, wenn es tatsächlich zu viele Dermatologen oder Gynäkologen gibt, die dann halt eben ausweichen müssen und andere Dinge machen müssen oder eine Überversorgung. Und das wissen wir ja, dass wir die in vielen Bereichen haben. Die internationalen Zahlen sind ganz eindeutig. Ist aber nicht so leicht, weil man kann nicht sagen, nur weil in Frankreich was weniger gemacht wird, die könnten ja auch eine krasse Unterversorgung in Frankreich haben und wir sind die, die es richtig machen. Das ist eine sehr schwierige Debatte. Trotzdem finde ich einen Vergleich mit anderen Industrieländern, wie häufig bestimmte Dinge gemacht werden, sehr informativ.
Mhm. In der Tat. Und also in Frankreich hat man ja noch ein sehr viel krasseres Problem, gerade auf der regionalen Ebene. Da hört man ja in den ländlichen Regionen, da haben die auch ein echtes gebietsärztliches Problem, teilweise sehr viel krasser als in Deutschland. Das, was sie übrigens Workforce Planning genannt haben, das nennt der Rat, glaube ich, einfach Personalbedarfsplanung. Okay. Also ein richtig schönes deutsches
Merci,
Wort.
Merci, da müssen Sie bitte entschuldigen, wenn ich als Ausländer das nicht sofort verrate.
Das ist vollkommen korrekt. Und wir wissen ja auch, der Anteil der Menschen aus dem Ausland in der Medizin steigt und steigt und steigt, und ohne die kommen wir gar nicht aus. Vielleicht noch eine letzte Frage. Der Rat ist ja durchaus mal provokant unterwegs. Das darf er ja auch. Dafür ist er ein Rat. Sie werden ja auch die Weisen genannt. Und der schlägt tatsächlich vor, eine Quotierung in der Weiterbildung einzuführen. Für diesen Vorschlag hat er direkt von allen Seiten natürlich erstmal Pfeffer um die Ohren gefeuert bekommen. Wie steht Jean-François Genot dazu?
Also ich glaube, dass wir das nicht sofort umsetzen können, weil genau dieses Problem, was ich angesprochen habe, wenn die Ärztekammer wirklich hingehen würde und sagen, so, wir brauchen absehbar so und so viele Hausärzte, so und so viele, und dann die Weiterbildungsstellen danach ausrichten würde, da würden viele Krankenhäuser zusammenbrechen, ja, weil diese Umstellung so schwierig ist. Also in vielen Ländern gibt es Krankenhäuser, in denen arbeiten nur Fachärzte. Das heißt, die entscheiden sofort. Also im Französischen können Sie das hören, das ist der Unterschied zwischen Klinik und Hôpital. In einer Klinik arbeiten Fachärzte. Und wenn es da Arbeiten gibt, für die man, ich sag jetzt mal, Arbeitssklaven braucht, die niedere Tätigkeiten verrichten, und das ist das, was Ärzte in Weiterbildung oft tun und was die auch frustriert, dann haben die schon längst andere Lösungen gefunden, wer die tun kann. Das können Physician Assistants sein, das können operationstechnische Assistenten sein und andere. Und ich glaube, ein radikaler Wandel ist unrealistisch. Also das kann ich sofort verstehen. Das heißt, man muss noch eine Lösung finden, und man muss hart darüber reden, was Ärzte in Weiterbildung denn machen. Die sollen ja da arbeiten und was lernen. Und im Moment sind Ärzte in Weiterbildung sehr häufig nur am Arbeiten, und sie machen oft Arbeiten, die nicht so einen hohen Lernwert haben. Wir haben ja auch relativ lange Weiterbildungszeiten in vielen Bereichen, und es gibt ja keinen Beweis dafür, dass Sie, um Kardiologe werden zu müssen, 8 Jahre brauchen und dass es kürzer nicht geht. Es kommt ja wahrscheinlich darauf an, was Sie in der Zeit machen. Und wenn Sie ganz viel Zeit verbringen müssen, ich sag mal, Entlassungsbriefe zu diktieren oder Blut abzunehmen, das ist ein wunderbares Beispiel. Ich kenne kein anderes Land, in dem tatsächlich Ärzte gebraucht werden zum Blut abnehmen. Also Blood Drawing ist ein Aushilfsjob in den USA, wo ich gearbeitet habe. Und in Frankreich kann ich mich eigentlich auch erinnern, das haben alles Krankenschwestern. Also das total verrückt. Natürlich ist es gut, wenn man mal eine gewisse handwerkliche Geschicklichkeit im Blutabnehmen entwickelt. Das schadet nicht, wenn man das als Mediziner tut. Aber wenn man jeden Tag eine Stunde mit Blutabnehmen verbringt, das ist eine leichte manuelle Tätigkeit, die eigentlich keine intellektuellen Skills braucht. Und wenn wir in der Lage sind, Ärzte damit in Krankenhäusern zu beschäftigen, dann stimmt was nicht.
Der klassische Werdegang des ärztlichen Berufs im PJ, Blut abnehmen und Haken halten und danach einfach nur noch den Bauch zu nähen in einer 8-jährigen Weiterbildung, klingt das so ein bisschen danach, ein Plädoyer, die Weiterbildungszeit wirklich mehr auf den Kompetenzerwerb zu fokussieren auf der einen Seite, und auf der anderen Seite vielleicht auch zu überlegen, kriegt man sie nicht auch kürzer hin und kann trotzdem die sinnvolle Kompetenz erlernen?
Ja. Also das ist ein sehr spannendes Thema, das hat sich keiner getraut. Also eigentlich hatte die Bundesärztekammer ja als die letzte Reform der Weiterbildungsordnung genau das auf dem Schirm. Man wollte eine kompetenzbasierte Weiterbildung, und mutig wäre dann gewesen, dass man keine Standzeiten sagt, du musst so und so lange da und da sein und dann kannst du das machen, sondern dass man, also neudeutsch, die Entrustable Professional Activities oder anvertraubare professionelle Tätigkeiten. Und man könnte ja ganz modern sagen, das sind die 20 Skills, oder das können auch noch mehr sein. Und wenn du die voll hast, dann kannst du als Facharzt für arbeiten. Und das muss dir bescheinigt werden. Und dann gibt es welche, die haben eine längere Lernzeit und welche, die haben eine kürzere Lernzeit. Also das wäre wahnsinnig attraktiv, wenn man dran denkt, wie viele Menschen da fertig werden. Auf der anderen Seite würden Sie, also wenn ich jetzt Weiterbilder bin und ich habe da einen Arzt in Weiterbildung, und wenn ich dem, und der ist wirklich geschickt. Und wenn ich dem nach einem Monat bescheinige, dass er Pflegeheimbesuche alleine machen kann, weil ich gesehen habe, wie er das toll macht, dann sagt er tschüss, das war das Letzte, was ich gebraucht habe. Dann habe ich als Weiterbilder, dann, wenn ich abhängig von seiner Kraft bin,
ja,
dann habe ich ein Problem. Also da kommen die auch in Abhängigkeiten. Also das ist revolutionär, so zu denken. Aber wahrscheinlich wäre das richtig, aber es würde auch viele Sachen schwieriger machen. Das liegt aber auch daran, dass Ärzte in Weiterbildung, deren Arbeitskraft wird echt gebraucht. Und wenn ich zum Beispiel in den Niederlanden in der Hausarztpraxis einen Arzt in Weiterbildung habe, heißt das für mich als Weiterbilder, dass ich in der Zeit nicht arbeite. Der wird bezahlt vom Staat. Das heißt, ich brauche auch keine neuen Patienten, was ja, warum das ja gefördert werden muss, weil ich kann ja keinen Arzt in Weiterbildung, also ich, das würde ja mein Gehalt halbieren, wenn der kommen würde und ich nicht mehr Patienten hätte. Deswegen wird es ja gefördert. Und wenn das auch in den Kliniken so wäre, dass erstmal grundständig das, was gemacht werden muss, dass das klar ist und dass dann der Chirurg, der ausbildet, die Hände stillhält und halt eben ausbildet oder weiterbildet, dann würde das weniger Problem machen, wenn jemand das schneller oder kürzer lernt.
Weil das am Ende natürlich auch ein Wert seiner ärztlichen Tätigkeit ist, die Weiterbildung junger KollegInnen. Und es gibt ja, darf man an der Stelle durchaus erwähnen, es gibt ja von der Bundesärztekammer dieses Tool, das sie entwickelt haben, dieses App-Spec, dieses ärztliche Personalbedarfsplanungssystem. Das ist jetzt sehr auf Krankenhäuser orientiert, da hängt auch der Marburger Bund hinten mit dran. Aber da ist das auch ein Thema, dass man sagt, nee, ärztliche Arbeitszeit ist Weiterbildungszeit. Das gehört da eigentlich mit rein. Geht ja so in die Richtung.
Auf jeden Fall. Also das ist auch, den Job möchte eigentlich keiner mehr machen. Wenn das heißt, also alles, was ich lernen muss, das muss ich am Feierabend tun. Das setzen wir zum Beispiel in den Kompetenzzentren für Allgemeinmedizin um. Die Weiterbildungstage finden wochentags zu Arbeitszeiten statt, weil das ist in dem Moment der Beruf, also das ist die berufliche Tätigkeit. Ich lerne jetzt Facharzt für Allgemeinmedizin zu werden. Und die Idee, dass ich dann im Krankenhaus und in der Praxis arbeite, aber die Erklärung, wie die Arzneimittelrichtlinie funktioniert oder die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, das muss ich bitte am Wochenende und nachts machen, das ist nicht verlockend.
Das ist nicht verlockend. Also, wir nehmen jetzt ganz viele Sachen mit, Jean-François Chesnaud. Also, zum einen haben wir jetzt in unserem Parcours heute, das ist ja so ein Themenparcours, den wir jetzt abgearbeitet haben. Und man könnte wahrscheinlich überall noch tiefer gehen und weitermachen, aber irgendwann muss man auch mal den Hörern eine Sendepause gönnen. Wir haben mitgenommen, Hausärztinnen sind die Spaßverderber der Organ- und Laborparty. Das ist schon mal das eine. Wir haben zweitens mitgenommen, dass miteinander sprechen eigentlich eine ganz coole Sache ist und dass man viel voneinander lernen kann. Wir haben gelernt, dass es ganz viele verschiedene Sichtweisen gibt, die alle irgendwie berechtigt sind. Was heißt irgendwie, sind alle berechtigt. So. Und wir haben gelernt, man sollte tatsächlich auch berufspolitisch sich nochmal intensiver mit der Frage des Kompetenzerwerbs und des Kompetenzerhalts beschäftigen und wie wir die Strukturen dafür hinkriegen. Das sind so die Take-Home-Messages, die jetzt bei mir angekommen sind. Wenn Jean-François Chesnaud das nicht korrigiert, dann sage ich Dankeschön an dieser Stelle.
Merci, danke für das Interview.
Merci, tschüss.